Wir wollen uns ja heute Abend ein klein wenig wieder aus dem Buch, über das Buch Hiob unterhalten, und zwar über die Kapitel 15 bis 19. Ich möchte zunächst mal einige Verse daraus vorlesen. Fangen wir mit Kapitel 15 an. Das ist von Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Und Eliphas, der Themaniter, antwortete und sprach: Wird ein weiser, windiger Erkenntnis antworten, und wird er sein Inneres füllen mit Ostwind, streitend mit Reden, die nichts taugen, mit Worten, womit er nicht nützt? Ja, du vernichtest die Gottesfurcht und schmälerst die Andacht vor Gott. Denn deine Ungerechtigkeit belehrt deinen Mund, und du wählst die Sprache der Listigen. Dein Mund verdammt dich, und nicht ich, und deine Lippen zeugen gegen dich. Und Kapitel 16, Abvers 19, in der Rede von Hiob: Sogar jetzt, siehe, im Himmel ist mein Zeuge, und der mir Zeugnis gibt, ist in den Höhen. Meine Freunde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide Gott gegenüber für einen Mann und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes. Denn die zählbaren Jahre gehen vorüber, und ich werde einen Weg gehen, auf dem ich nicht wiederkehren werde. Kapitel 17, Vers 3. Setze doch ein Pfand ein, leiste Bürgschaft für mich bei dir selbst. Wer ist es sonst, der in meiner Hand einschlagen wird? Denn ihr Herz hast du der Einsicht verschlossen, darum wirst du ihnen nicht die Oberhand geben. Vers 11. Meine Tage sind vorüber, zerrissen sind meine Pläne, das Eigentum meines Herzens. Vers 15. Wo also ist denn meine Hoffnung? Ja, meine Hoffnung, wer wird sie schauen? Sie fährt hinab zu den Riegeln des Scheols, wenn wir miteinander im Staub Ruhe haben. Und Bildad, der Schuchiter, antwortete und sprach: Bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen? Werdet verständig, und danach wollen wir reden. Darum werden wir für Vieh gehalten, sind dumm in euren Augen. Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn, soll um deinetwillen die Erde verlassen werden und ein Fels von seiner Stelle wegrücken. Doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen, und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Kapitel 19 in der Antwort von Hiob, ab Vers 21. Erbarmt euch meiner, erbarmt euch meiner, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich angetastet. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und werdet meines Fleisches nicht satt? O, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch gezeichnet würden, mit eisernem Griffel und Blei in den Felsen eingehauen auf ewig. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen, den ich selbst mir anschauen und den meine Augen sehen werden. Und kein anderer. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Soweit einmal das Wort Gottes. Wir sind hier mit Kapitel 15 und das geht bis Ende von Kapitel 21, sind wir eigentlich jetzt hier in dieser zweiten Gesprächsrunde. Und wenn auch die Worte aus der ersten Gesprächsrunde vielleicht ein klein wenig vor Augen hat, wenn jetzt ein paar von diesen Worten hier gehört hat, der wird sich fragen, wo ist überhaupt der Unterschied? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Gesprächsrunde? Und die Frage ist berechtigt, denn ich sag mal, informativ kommt hier nichts Neues in der Rede der Freunde. Auch die Anklagepunkte, ich sag mal, der Inhalt der Anklagepunkte, der verändert sich nicht. Was sich verändert, ist der Ton der Freunde und es ist das Herz von Hiob. Und das macht die zweite Rede, diese zweite Gesprächsrunde, muss ich sagen, so interessant, wenn man sie mit der ersten Gesprächsrunde vergleicht. Dass nichts Neues hinzukommt, das sehen wir gleich, wenn wir uns diese Inhalte ein klein wenig genauer angucken. Und wir sehen das am besten bei Kapitel 18 bei Bildad. Er beginnt seine Runde eigentlich wörtlich, wie er sie auch vorher in der ersten Gesprächsrunde angefangen hat. Aber wenn man einmal vergleicht, was Eliphas sagt, da wird man, glaube ich, leicht merken, dass der Ton erheblich schärfer geworden ist. In der ersten Gesprächsrunde waren sie doch noch ein klein wenig zurückhaltend. Und sie waren noch ein klein wenig freundlich im Ton. Und sie haben nicht so viele Verleumdungen ausgesprochen, noch nicht so direkt, wie das hier in der zweiten Runde der Fall ist. Ja, wir haben in Kapitel 15 in Vers 2, oder ich lese erstmal aus dem Kapitel, wo er in der ersten Runde gesprochen hat, in Kapitel 4, da haben wir auch den Eliphas, wie in Kapitel 15. Da fängt er in Vers 2 an, wenn man ein Wort an dich versucht, wird es dich verdrießen? Doch die Worte zurückhalten, wer könnte es? Siehe, du hast viele unterwiesen und erschlaffte Hände stärktest du. So beginnt er in der ersten Gesprächsrunde sein Gespräch. Und wenn wir jetzt daneben lesen, Kapitel 15, auch eine Frage, wird ein Weiser windige Erkenntnis antworten? Und wird er sein Inneres füllen mit Ostwind? Streitend mit Reden, die nichts taugen, und mit Worten, womit er mich mit nichts nützt? Ja, du vernichtest die Gottesfurcht und schmälerst die Andacht vor Gott. Wenn man diese Verse direkt vergleicht, dann wird man sehen, was ich meine, dass da wirklich, auch wenn der Inhalt, ich sag mal, mehr oder weniger der gleiche ist, haben wir doch einen riesigen Unterschied zwischen dieser ersten Rede von dem Eliphas und der zweiten Rede von dem Eliphas. Da ist nicht ein gutes Wort mehr über Hiob in der zweiten Rede. In der ersten Rede erwähnt er noch, dass Hiob viel Gutes getan hat, dass er Schwache getröstet hat und so weiter. All das fehlt in dieser zweiten Rede. Das heißt, der Inhalt ist wirklich ähnlich und die Angriffspunkte, die wiederholt er. Aber die Form ist erheblich schärfer. Warum ist das so? In der ersten Gesprächsrunde waren die Freunde, ich sag mal, noch etwas zurückhaltender. Aber Hiob, der hatte sehr scharf geantwortet. Und er hatte ihnen gezeigt, dass sie mit ihren Reden, die sie dort geführt haben, eigentlich nichts und gar nichts erreicht hatten. Im Gegenteil, dass Hiob höchstens sehr aggressiv geworden ist und was sogar darin mündete, dass er mehrmals Gott verklagte und Gott für seine Umstände auf die Anklagebank setzte. Und als die Freunde merkten, dass sie auf diese Art und Weise nichts erreichen konnten, da haben sie den Ton, wie gesagt, massiv verschärft, auch wenn sie keine neuen Argumente dabei ins Feld führen. Aber das Interessante ist, dass in dieser zweiten Runde, da verändert sich noch etwas. Und das ist das Herz von Hiob. Man merkt, dass hier plötzlich der Heilige Geist in diesen schwierigen Umständen oder vielleicht sogar durch die schwierigen Umstände in dem Herzen von Hiob wirkt. Hiob wird in seinem Ton plötzlich etwas sanfter. Man beobachtet das sehr deutlich. Hiob ist in seinem Ton nicht mehr so stark anklagend, wie er das vorher gewesen ist. Obwohl er trotzdem noch an vielen, vielen Stellen Gott die Schuld gibt, fragt er gleichzeitig nach Gott als derjenige, der sein Zeuge ist, der sein Tröster ist. Ich sag mal, der im Endeffekt sein Rechtsanwalt ist, um ihn vor Gott zu vertreten. Das klingt etwas komisch, aber wir werden das sehen, dass das tatsächlich der Fall ist. Man kann sagen, in der zweiten Gesprächsrunde, da haben wir einen kämpfenden Hiob. Und zwar einen Hiob, der mit sich selbst kämpft. Da kämpft der glaubende Hiob mit dem anklagenden Hiob. Und deswegen haben wir in jeder Rede, die Hiob führt, haben wir nicht nur Anklagen gegen Gott, sondern man merkt, wie der Heilige Geist dieses Werk in dem Herzen von Hiob beginnt, dass er gleichzeitig ein glaubender Mensch wird, der ihm Gott seine Hilfe sucht. Also man sieht richtig in dieser zweiten Rede, wie dieser Hiob einen inneren Kampf ausführt. Was in der zweiten und in der dritten Rede noch nicht geschehen wird, ist, dass Hiob Buße tut über seine falschen Worte, die er über Gott ausgesprochen hatte. Das passiert erst später, als Gott selbst im Endeffekt, wenn auch durch einen anderen Mann, nochmal in das ganze Geschehen eingreift. Aber hier sehen wir schon ein klein wenig, wie der Heilige Geist in dem Herzen von Hiob wirkt. Also wir haben zuerst diesen Eliphas. Er ist mit größter Wahrscheinlichkeit der älteste der drei Freunde und er ist wahrscheinlich viel älter als Hiob selbst. Denn anders kann man kaum diesen Vers hier unten verstehen, wenn er selbst auch von dem Alter in Vers 10 spricht. Unter uns sind auch Alte, auch Greise, reicher an Tagen als dein Vater. Also Eliphas scheint schon jemand zu sein, der schon um einiges älter gewesen ist als Hiob. Und er greift sozusagen, ich habe jetzt nicht die Zeit, um auf all diese Punkte einzugehen, aber er greift jetzt auf diese Worte zurück, die Hiob selbst damals ihm gegenüber geantwortet hat. Besonders die wir in Kapitel 5 finden. Und er bringt jetzt diese Worte und kritisiert Hiob im Endeffekt an seinen Worten, die er selbst ausgesprochen hat. Einige Worte werden sogar bewusst verdreht. Aber das alles nimmt Eliphas in Kauf und er macht es deswegen, weil er Hiob direkt sagen möchte, dass er mehr oder weniger ein gottloser Mensch ist. Vielleicht muss ich das noch kurz erwähnen. So sind in diesem zweiten Dialog, den wir hier haben, da sind die Reden der drei Freunde immer gleich aufgebaut. Sie greifen auf eine Antwort zurück, die Hiob vorher gab, sprechen über einzelne Punkte, die Hiob dort erwähnt hatte, wenden das auf Hiob an und sagen, Hiob, du bist ein Ungerechter, du bist ein Sünder, vielleicht sogar du bist ein Gottloser. Und am Schluss dieser Rede wird dann jedes Mal das Ende des Gottlosen gezeigt. Und man muss sich vorstellen, was das in dem Herzen von einem Hiob bewirkt haben muss. Noch einmal, dass sie seine Argumente aufnahmen und darüber sprachen und ihm das vorwarfen, damit konnte er rechnen. Dass sie das Ganze direkt auf ihn bezogen und ihn gleichsetzen mit einem Gottlosen, das war schon eine harte Botschaft. Und dass sie ihm dann noch zeigten, was das Ende eines Gottlosen ist, das war eine noch härtere Botschaft, die Hiob dort von seinen Freunden bekam. Und genauso ist das hier in Vers 15. Wie gesagt, in diesen ersten Versen, da haben wir im Endeffekt die ganzen Vorwürfe, die Eliphas ihm jetzt sagt. Und er geht ja sogar so weit, dass Hiob anderen Gläubigen ein Hindernis gewesen ist. Wenn er sagt, ja, du vernichtest die Gottesfurcht in Vers 4, du schmälerst die Andacht vor Gott. In Vers 5, du wählst die Sprache der Listigen. Er sagt, dein Mund verdammt dich und nicht ich. Hiob, ich bin nicht derjenige, der dich hier verdammt, obwohl er das vom Prinzip her tut. Aber er formuliert das sehr, sehr süffisant, er formuliert das sehr listig. Und er sagt, Hiob, es sind doch deine eigenen Worte, die dich verdammen. Und guck dir doch mal deine ganze Lebenssituation an. Und wenn du deine Lebenssituation siehst, dann musst du doch sehen, wie Gott dich gezüchtigt hat. Und wenn du jetzt über deine Worte nachdenkst und wenn du siehst, wie Gott dich gezüchtigt hast, dann ist doch völlig klar, dass ich nicht derjenige bin, ich Eliphas, der dich verdamme. Sondern das muss Gott sein, weil du eben ein schuldiger Mensch vor Gott bist. Ist doch völlig klar, dass Gott das sonst nicht tun könnte. Meinst du wirklich, dass du der Erste bist, der zum Menschen gezeugt wurde? Meinst du, dass du bei dem geheimen Rat Gottes dabei gewesen ist und dass du weißt, was dort im Himmel geschehen ist und was Gott dort besprochen hatte? Eliphas tut hier so, als wenn er dabei gewesen wäre. Er war natürlich auch nicht dabei. Keiner war dabei. Von dem, was wir in Hiob 1 und 2 finden, wie Gott im Endeffekt den Satan in einer gewissen Weise auch benutzt, um Hiob ein klein wenig zu korrigieren in seinem Leben, da war niemand von ihnen dabei. Und wenn Eliphas ihm so vorwurfsvoll diese Frage stellt und ihm und im Endeffekt noch betont, dass er viel älter ist, viel weiser ist als Hiob, da könnte das so klingen, als wenn er dabei gewesen wäre. Und als wenn er sagen wollte, Hiob, du tust so, als wenn du dabei gewesen wärest, als wenn du dort Weisheit an dich gerissen hättest und dass du deswegen so reden konntest, wie du das vorher in den Kapiteln zu uns getan hast. Und dann kommt eben ein Argument in Vers 10, er benutzt das später noch einmal, auch in Vers 18, da benutzt er im Endeffekt eine Argumentationsbasis, die sonst Bildert hat, nämlich dass er ein klein wenig an Tradition zurückdenkt. Er selbst argumentiert ja sonst mehr, wie wir das in Vers 17 finden, wenn er sagt, ich will dir berichten, höre mir zu, was ich gesehen habe, will ich erzählen. Ja, aber hier zwischendurch benutzt er eigentlich das Argument in Vers 18 oder auch etwas früher in Vers 10, was eigentlich Bildad sonst benutzt, dass er auf die Argumente der Vorväter hört. Er benutzt hier beides. Er benutzt hier im Endeffekt die Argumente Bildads, dass er sich erkundigt hat bei den Vorvätern, und er benutzt das, was ihn am meisten kennzeichnet, dass er sozusagen auf die natürlichen, naturalistischen Dinge vertraut, die er selbst mit den eigenen Augen gesehen hat. Und diese beiden Punkte, das sagt er hier, das ist im Endeffekt für ihn der Maßstab, wonach er urteilt. Also völlig anders als Hiob, wie er hier sagt, wo Hiob von sich aus meint, dass er weise wäre. Nein, Eliphas sagt, ich bin eigentlich derjenige, der hier das Recht hat zu urteilen, denn ich habe mich erkundigt und ich vertraue auf das, was die Alten sagen. Und dann sind diese ganzen Verse, die jetzt kommen, man kann fast sagen bis Vers 19, da wird Hiob angegriffen und Hiob wird im Endeffekt mit dem Gottlosen gleichgesetzt. In Vers 14 heißt es, was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und der von einer Frau Geborene, dass er gerecht wäre. Sie auf seine Heiligen vertraut er nicht und die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Wie viel weniger der Abscheuliche und Verderbte, der Mann, der Unrecht trinkt wie Wasser, das heißt der Mann, der sich Sünden anhäuft. Eliphas sagt viel wahre Wahrheiten und er spricht große Weisheiten aus. Nämlich diese Aussage hier in Vers 14, was ist der Mensch, dass er rein sein sollte und der von einer Frau Geborene, dass er gerecht sei. Er greift damit etwas auf, was Hiob auch schon einmal betonte, dass eigentlich jeder Mensch in Sünde geboren wird. Und das ist etwas, was das Neue Testament bestätigt. Was wir sogar in den Psalmen bestätigt finden, dass da keiner ist, der Gutes tue, auch nicht einer. Das heißt, viele von den Aussagen, die hier getroffen werden, die sind in sich wahr. Es gibt einige Aussagen, die sind falsch, wie gleich in Vers, wo ist das, in Vers 20, das werden wir sehen. Aber ein Großteil der Aussagen, die hier die Freunde und auch Hiob selbst treffen, die sind in sich absolut wahr. Aber die Freunde wenden diese Aussagen auf die falsche Person an, nämlich auf Hiob. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, für die Freunde gibt es eine ganz einfache Gleichung. Wenn ein Mensch wie Hiob so ein Leid hat, dann gibt es dafür nur eine einzige Lösung. Das muss ein großer Sünder sein, dass Gott ihn so züchtigt. Das ist ihre ganz einfache, ich sag mal, mathematische Gleichung, die sie haben. Die von Hiob, die ist übrigens genauso einfach. Hiob sagt, wenn ein Mensch so gezüchtigt wird, so leiden muss, wie ich das tue, dann muss er wirklich ein großer Sünder sein. Aber ich habe keine Sünden getan. Also muss Gott sich geirrt haben. Das ist seine einfache Gleichung. Vom Prinzip her haben wir hier zwei Gruppen, sage ich mal, einmal die Freunde und einmal Hiob, die versuchen, die Frage des Leids in einer ganz einfachen Formel zu erklären und zu beschreiben. Und das ist völlig unmöglich. Das ist etwas, was wir hier lernen in diesem Buch, was wir an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament lernen, dass wir oft gar nicht beurteilen können, warum Geschwister durch Schwierigkeiten gehen, warum Geschwister durch Nöte gehen, warum sehr viel Leid da ist. Ich rede jetzt gar nicht von ungläubigen Menschen. Ich rede jetzt wirklich mal hier von Gläubigen. Guck dir einen Habakuk an, der mit seinen ganzen Problemen zu Gott kommt in Kapitel 1. Und weißt du, was Gott ihm sagt? Hör mal, Habakuk, die ganzen Schwierigkeiten, die du mir aufgezählt hast, die kenne ich. Aber Habakuk, wenn du noch eine Antwort haben willst bezüglich dieser Sorgen und der Nöte, wo du drin bist, dann gebe ich sie dir. Und meine Antwort ist, Habakuk, es wird noch schlimmer kommen. Kann man sich kaum vorstellen. Dass ein so gottesfürchtiger Mann so zu Gott kommt und kriegt diese Antwort von Gott, Habakuk, ich weiß das alles und es wird noch schlimmer. Das ist die Antwort, die er bekommt. Wir lesen nichts davon, dass er Sünden in seinem Leben getan hatte. Oder vieles, vieles andere Leid, was uns im Neuen und Alten Testament berichtet wird. Oft wissen wir überhaupt nicht, warum die Gläubigen dort durch Schwierigkeiten gehen mussten. Die Antwort, die bleibt uns und meistens sogar in unserem eigenen Leben oft hier auf dieser Erde verborgen. Sie versuchen das in eine einfache Formel zu pressen. Und das geht absolut schief. Das geht schief bei den Freunden und das geht schief bei Hiob. Trotzdem sagen sie viele, viele erstaunliche Wahrheiten. Und das zeigt uns, dass der Heilige Geist zur Zeit des Alten Testamentes auch wirkte. Er wohnte zwar nicht in den Gläubigen, wie das jetzt in der Zeit der Gnade der Fall ist, aber er wirkte ebenfalls in ihnen, auch wenn hier sehr viel Fleischliches ist. Wie gesagt, es ist nicht alles wahr, was er sagt, und ich kann auch wirklich nicht auf jeden Vers eingehen, aber in Vers 20 zum Beispiel behauptet er etwas, was nicht stimmt. Aber das ist eben die Basis für seine einfache Formel. Es stimmt nicht, was er sagt. Er sagt, alle seine Tage wird der Gottlose gequält und eine kleine Zahl von Jahren ist dem Gewalttätigen aufgespart. Das stimmt doch gar nicht. Guck mal, wie alt ein Kain wurde und wie alt Abel wurde, wie viele Jahre Abel lebte, den Kain erschlagen hatte. Da wird der Gottlose ganz klar erheblich älter als der Gottesfürchtige. Guck dir einen völlig gottlosen König Manasse an, wie viele Jahrzehnte er regieren konnte. Und guck dir diesen so gottesfürchtigen König, glaube Josia, an, der eigentlich in jungen Jahren schon gestorben ist. Und das, weil er vielleicht einmal etwas tat, was bewusst gegen die Gedanken Gottes gewesen ist, dass er sich dem ägyptischen König Nebo da in den Weg stellte, als er durch das Land ziehen wollte, um sich mit den Assyrern zu schlagen. Da hat er sich in etwas reingemischt, was ihn überhaupt nicht anging. Nichts anging. Er wurde sogar gewarnt, er tat es trotzdem. Und er starb in dieser Schlacht. So einfach ist die Formel nicht. Langes Leben, gottesfürchtiger Mensch, kurzes Leben, großer Sünde. Die Freunde denken das, sie behaupten das hier. Aber diese Aussage in Vers 20, sie ist falsch. Nun, sie erwähnen weitere Dinge, er erwähnt weitere Dinge gegen Hiob. Und am Ende, in Vers 34, sagt er dem Hiob ganz klar ins Gesicht, dass er ein Sünder ist, wenn er sagt, denn der Hausstand, man kann sagen, die ganze Familie des Ruchlosen, das heißt des gemeinen oder niederträchtigen Menschen, ist unfruchtbar. Und Feuer frisst die Zelte der Bestechung. Sie sind schwanger mit Mühsal und gebären Unheil und ihr Inneres bereitet Trug. Er benutzt hier eine gewisse Bildersprache, um das Schicksal und Leid von Hiob anzusprechen, der seinen ganzen Hausstand, seine ganze Familie verloren hatte. Und sie bezeichnen deswegen dieses Haus von Hiob als das Haus des Ruchlosen. Und das ist sicherlich in seiner Rede die schärfste Form, dass er Hiob als einen Sünder direkt bezeichnet. Das ist der Inhalt seiner Rede. Ich sage, wer die vergleichen möchte mit seiner ersten Rede, es ist wirklich nichts Neues hinzugekommen. Es ist nur viel schärfer. Es ist nur viel aggressiver. Und ein Hiob wird zum Schluss sogar direkt angesprochen. Es ist klar, dass Hiob antwortet. Und Hiob antwortet ja auch schon in einer gewissen Weise, dass das nichts Neues ist, was er hört. Er hat ja schon 3 Reden vorher gehört von seinen Freunden. Und so sagt er in Vers 2, ich habe vieles dergleichen gehört. Leidige Tröster seid ihr alle. Hat es ein Ende mit den windigen Worten? Oder was reizt dich, dass du antwortest? Auch ich könnte reden wie ihr. Wenn eure Seele an der Stelle meiner Seele wäre, könnte ich Worte gegen euch zusammenreihen und mein Haupt über euch schütteln. Und siehst du, Hiob sagt, guck mal, die Worte, die ihr mir jetzt gesagt habt, die du mir jetzt gesagt hast, das ist eigentlich gar nichts Neues für mich. Die habe ich schon in den 3 Reden vorher gehört. Es ist nichts Neues, was du mir sagst. Und ich sage dir eins, wenn wir mal die Situation tauschen würden, wenn du an meiner Stelle wärst und ich bin an deiner Stelle, dann könnte ich dir ebenfalls solche Worte sagen, wie du sie mir gesagt hast. Das ist das, was dieser schwer angegriffene Hiob jetzt zunächst einmal zum Ausdruck bringt, wenn er in den ersten 5 Versen seine Freunde tadelt. Und er tadelt sie, jetzt besonders Eliphas, den er direkt anspricht, den tadelt er hier schon sehr scharf. Aber dann passiert etwas, nämlich dass Hiob sozusagen ohne Übergang von seinen Freunden direkt zu Gott kommt. Und das zeigt uns die so verzweifelte Situation dieses Menschen. Als wenn er im Endeffekt das Handeln Gottes mit den Worten seiner Freunde auf eine Ebene stellt. Guck dir das an in Vers 6. Er hat mit Eliphas gesprochen. Wenn ich rede, so wird mein Schmerz nicht gehemmt. Der Mann ist völlig resigniert und unterlasse ich es, nicht weicht er von mir. Der Mann sagt, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann reden oder ich kann nicht reden. Das ändert nichts an meiner Situation. Das ändert überhaupt nichts an der Größe meines Leides, wo ich drin bin. Und jetzt wechselt er in Vers 7 ohne Zwischenschritt von den Freunden zu Gott. Noch einmal in Vers 5 spricht er sie an. Ich wollte euch stärken mit meinem Mund und so weiter. Ja, er, das ist Gott, hat mich bereits erschöpft. Eliphas, du machst genau das Gleiche. Du erschöpfst mich durch deine Worte. Eliphas, ich kann nicht mehr. Gott hat mich schon erschöpft. Er setzt jetzt Gott hier auf die Anklagebank. Und das zeigt uns, auf der einen Seite ist er immer noch auf der Ebene, dass er Gott die Schuld gibt. Wir werden auch gleich sehen, dass der Inhalt noch wechselt. Das heißt, zuerst setzt er Gott unpersönlich auf die Anklagebank. Ja, er hat mich bereits erschöpft. Und jetzt spricht er Gott sofort an. Du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet. Und du hast mich zusammenschrumpfen lassen. Siehst du, er spricht zuerst über Gott und dann spricht er direkt zu Gott. Und das, was Hiob hier sagt, ist natürlich ganz klar eine Sünde. Man kann nicht seine Not benutzen, um damit jede Form seiner Worte zu rechtfertigen. Das, was Hiob hier tut, ist eine schreckliche Sache, dass er Gott direkt auf die Anklagebank bringt. Dass er zuerst zu Eliphas über Gott spricht und Gott die Schuld gibt und dass er dann direkt zu Gott spricht und Gott die Schuld gibt. Er wechselt von diesem Er in die persönliche Anrede zum Du und spricht Gott sofort direkt an. Und dann wechselt er wieder und spricht über Gott in Vers 9. Sein Zorn hat mich zerfleischt. Als mein Bedränger schärft er seine Augen gegen mich. Er spricht auch später über seine Freunde. Ihr Maul haben sie gegen mich aufgesperrt. Dann in Vers 11. Gott gab mich preis dem kleinen Kind, oder wie es die Fußnote sagt, dem Ungerechten. Und in die Hände der Gottlosen stürzte er mich. Ich war in Ruhe und er hat mich zerrüttelt und er packte mich beim Nacken und zerschmetterte mich und er stellte mich hin zur Zielscheibe. Seine Schützen umzingelten mich und er spaltete meine Nieren ohne Schonung und so weiter. Ich denke, das zeigt uns ein klein wenig, was in dem Herzen Hiobs ist. So, wie schnell können auch wir in solche Situationen kommen, dass wir vielleicht nicht mit solchen scharfen Worten wie hier, aber dass wir Gott auf die Anklagebank setzen. Und wenn wir es vielleicht manchmal nur in unserem Herzen tun, dass wir Gott für irgendetwas die Schuld geben. Hiob, er spricht das hier offen aus, aber ich sage, wir können auch manchmal solche Gedanken in unseren Herzen haben, oder auch so überhaupt solche Gedanken haben, dass wir Gott für irgendetwas Schwieriges, was wir im Leben erfahren, dass wir Gott dafür die Schuld geben. Aber Kapitel 18 endet nicht mit den Versen. Und das ist das, was ich eben sagte. Man sieht jetzt das erstaunliche Wirken des Heiligen Geistes in dem Leben von Hiob. Hiob ist völlig verzweifelt. Und er sieht sich als jemand, der im Endeffekt alles verloren hat, wenn er sagt, dass sein Horn in Vers 15 in den Staub gesteckt wurde. Ein Horn, das spricht eigentlich immer von Macht und Kraft in der Bibel. Und ein aufgerichtetes Horn, das spricht in der Bibel von Sieg. Aber ein Horn, das in den Sand gesteckt wird, wie das, was Vers 19 meint, oder in den Staub, das spricht von einem niedergeworfenen Horn, das spricht von einer Niederlage. Und Hiob sagt, er hat hier im Endeffekt die größte Niederlage seines Lebens erlitten. Er hat alles verloren, was er hatte. Der Mann ist völlig einsam, das sehen wir gleich noch. Der einzige Begleiter am Ende ist in Vers Kapitel 19, worauf er hofft und vertraut, das ist der Tod. So einsam, so ein Leid erlebt dieser Hiob. Hier spricht er seine ganze Not aus. Man muss sich vorstellen, was das hier heißt, auch wenn das eine etwas bildhafte Sprache ist, aber mein Angesicht glüht, mein Angesicht ist überrot vom Weinen. Das war nicht etwas, was den Hiob kalt gelassen hatte, worin er sich befindet. Und auf meinen Wimpern ist der Schatten des Todes. Obwohl keine Gewalttat in meinen Händen und mein Gebet lauter ist. Siehst du, ich sage das noch einmal, Hiob fühlt sich von Gott falsch behandelt. Er geht davon aus, dass Gott sich irren muss, wenn er durch solche Schwierigkeiten in seinem Leben gehen muss. Er fühlt sich von seinen Freunden völlig falsch verstanden. Und auch seine eigene Frau hatte ihn nicht verstanden. Dieser Hiob steht völlig allein, ich sag mal, zwischen den Umständen und zwischen Gott. Und er drückt das hier aus, dass sein Angesicht überrot ist vom Weinen und sein Gebet ist lauter. Und damit sagt er eben, dass Gott sich geirrt hat. Ich glaube, in Jeremia finden wir das in den vorderen Kapiteln, dass ein lauteres Gebet, das spricht im Endeffekt davon, dass das ein Gebet ist, was man spricht, wo man keine verborgenen oder heimlichen Sünden tut, die andere nicht sehen. Ja, da wird das in Jeremia in dieser Art beschrieben. Das heißt, wenn er sagt, mein Gebet ist lauter, dann sagt Hiob, ich habe doch gar keine Sünden derart getan, die kein Mensch sah, dass Gott mich so strafen musste. Darum ist mein Gebet lauter. Aber ein lauteres Gebet ist nicht ein geistliches Gebet. Und das ist hier der große Unterschied. Lauter war das Gebet, aber es war nicht geistlich. Denn er setzte Gott auf die Anklagebank. Damit mag das Gebet noch lauter sein, weil er das ehrlich ausspricht, was er denkt und es keine verborgenen Sünden gibt. Damit wird das Gebet doch nicht geistlich. Weil es gibt manchmal Gebete, wo man andere anklagt. Gibt's. Das Gebet mag vielleicht vom Inhalt her lauter sein, weil es wirklich das ausdrückt, was man in seinem Herzen hat. Aber es ist nicht geistlich. Das muss man gut unterscheiden. Ja, lauter zu sein heißt nicht geistlich sein. Es war ehrlich. Es waren seine Gedanken, seine Empfindungen. Geheime Sünden gab es nicht. Es war ein lauteres, ein ehrliches Gebet. Aber von Geistlichkeit, aufgrund dessen, dass er eine völlig falsche Sichtweise der Situation hatte und dass er Gott die Schuld gab, war es weit von entfernt. Aber jetzt kommt etwas völlig anderes. Und das ist das, was ich eben sagte, dass wir hier nicht wie in der ersten Gesprächsrunde einen Hiob haben, der Schwierigkeiten mit seinen Freunden hat und Gott auf die Anklagebank setzt, sondern wir haben einen Hiob, der Schwierigkeiten mit seinen Freunden hat, der Gott auf die Anklagebank setzt und gleichzeitig Gott als seinen, ich will mal sagen, Rechtsanwalt sucht. Das ist eine ganz erstaunliche Sache in Vers 19. Siehe, im Himmel ist mein Zeuge. Das ist Gott. Das meint er hier. Im Himmel gibt es ein Zeuge und dieser Zeuge ist Gott. Und der, der mir Zeugnis gibt, der ist in der Höhe, das ist Gott. Meine Freunde hier auf dieser Erde sind meine Spötter. Zu Gott tränt mein Auge, dass er schiedsrichterlich entscheide, Gott gegenüber. Das heißt, zu Gott tränt mein Auge, dass Gott als Gott schiedsrichterlich entscheidet gegen Gott. Und das zeigt seine ganze innere Zerrissenheit, die uns hier zum Vorschein gebracht wird. Das zeigt das, was ich eben sagte, dass wir hier einen Hiob haben, der innerlich jetzt mit sich kämpft, wo der Heilige Geist etwas in ihm bewirkt und ihm zeigt, Gott auf die Anklagebank zu setzen, ist falsch. Aber Hiob hat ja gar nicht die Kraft, sofort eine Umkehr zu machen. Er setzt Gott immer noch auf die Anklagebank. Aber er bringt jetzt eine andere Seite hinzu, nämlich, dass Gott anscheinend nicht nur sein Feind ist. Er bezeichnet ihn öfter als seinen Feind, 3-mal insgesamt in seinen Reden. Aber hier will er jetzt Gott als einen Anwalt, der auf seiner Seite steht Und man sieht auch, dass das nicht eine Sache hier des Verstandes ist, das ist eine Sache des Herzens, wenn er sagt, zu Gott tränt mein Auge. Er hat vorher darüber gesprochen, dass seine Augen, dass sein Angesicht überrot ist vom Weinen wegen der Umstände. Aber jetzt verändert er doch seine Blickrichtung. Mal ein klein wenig weg von diesen Umständen. Mal ein klein wenig weg von den Freunden. Seine Blickrichtung nach oben, wo der Zeuge ist. Wo der ist, der ihm ein Zeugnis gibt. Und jetzt Tränen seiner Augen zu Gott. Was für eine herrliche Formulierung, um uns ein klein wenig zu zeigen, was in dem Herzen ist. Das heißt, er fordert sozusagen Gott als den Rechtsanwalt, der ihn vertritt oder ihm hilft gegen Gott, den Richter. Das ist das, was wir hier finden. Es klingt vielleicht für uns etwas paradox, aber das zeigt uns so ein klein wenig, was in dem Herzen von Hiob ist. Dass er staatsrichterlich entscheide, Gott gegenüber, gegen Gott, für einen Mann und für einen Menschensohn hinsichtlich seines Freundes. Also auf der einen Seite sieht er sich doch noch als ein Freund von Gott. Auf der anderen Seite sieht er gleichzeitig in Gott seinem Feind, wodurch er all die Schwierigkeiten und all das bekommen hat. Denn die zählbaren Jahre gehen vorüber und ich werde einen Weg gehen, auf dem ich nicht wiederkehren werde. Dann wird uns in diesen Versen 1 bis 10 die Hoffnungslosigkeit Hiobs vorgestellt in Kapitel 17. Und gleichzeitig fordert er wieder nach jemandem, der Bürge für ihn ist. Er fordert jemanden, der Bürgschaft für ihn leistet. Und da zeigt uns die Bibel ganz klar, dass der einzige Bürger, den es wirklich gibt, das ist Gott, das ist der Herr Jesus. Wir haben das im Hebräerbrief, dass der Bund eines besseren Bürgen geworden ist, der Bürger eines besseren Bundes geworden ist. Und wir haben das bei Jesaja, wenn ich das finde, dass er nach einem Bürgen ruft oder einen Bürgen ins Spiel bringt. Ich meine, das wäre Kapitel 38. Ja, Vers 14. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube, schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange, tritt als Bürge für mich ein. Siehst du, das Rufen nach einem Bürgen, das zeigt uns hier die Angst, die ein Hiob hat. Und die Angst, die ein Hiob hat, wir können das jetzt nicht alles sehen, haben wir in diesen 10 Versen, wo uns die absolute Hoffnungslosigkeit dieses Mannes vorgestellt wird. Merken wir, er wechselt öfter seine Blickrichtung. Mal sieht er die Freunde und die Umstände und setzt Gott sofort auf die Anklagebank. Und mal richtet er seinen Blick nach oben, dann sieht er diesen Anwalt, der ihn vertritt. Und er sieht er diesen Bürgen, der ihm hilft in dieser Situation, wo ihm doch so bange, wo ihm doch so ängstlich ist. Weißt du, einige Verse von denen, was wir in Kapitel 16, Kapitel 17 lesen, ich sage es ganz vorsichtig, die könnte auch der Herr Jesus gesprochen haben. Aber aus einer völlig anderen Situation heraus, nicht anklagend, nicht Gott auf die Anklagebank setzend, sondern als jemand, der vollkommen den Willen seines Gottes und Vaters erfüllte und der den Weg der größten Leiden und der größten Schmerzen ging. Einige Verse hier, wenn wir das was ich nochmal lesen, in Vers 10 von Kapitel 16, ihr Maul haben sie gegen mich aufgesperrt, mit Hohn meine Wangen geschlagen. Das hätte der Herr sagen können. Oder auch Verse aus Kapitel 17. Noch einmal, ich sage nicht, dass das eine bildhafte Sprache hier von dem ist, was der Herr Jesus gesagt hat. Dafür liegen viel zu große Unterschiede zwischen dem Herzenszustand von Hiob und dem, was Hiob dachte und was in dem Herzen des Herrn Jesus gewesen ist und was er dachte. Aber ich sage nur, er hätte diese Worte auch sprechen können. Er war in einem viel größeren Leid, in einem viel größeren Elend als ein Hiob. Und er hat solche Worte auch gesprochen, aber vollkommen sündlos, vollkommen ohne Schwachheit, ganz bewusst den Willen Gottes tut. Ganz bewusst diesen Weg der größten Leiden zu gehen, um Gott zu ehren und zu verherrlichen und um dieses großartige Werk für dich und für mich zu vollbringen. Um zu zeigen, dass er wirklich der Sieger über den Tod ist und der Sieger über den Teufel. Hiob spricht ein klein wenig davon, aber er sieht da noch nicht den Sieger. Er sieht mehr den, der die Macht über den Tod hat. Hier in Kapitel 17, da sehen wir diesen hoffnungslosen Mann. Und von Vers 11 bis Vers 16, da sehen wir die Hoffnung, die Hiob hat. Und weißt du, was hier seine Hoffnung ist? Dass der Tod kommt. Das ist hier die Hoffnung Hiobs. In einer so schwierigen Situation befand er sich. Noch einmal, ein Mann, der hat alles verloren. Seine Freunde entpuppen sich hier als seine größten Ankläger. Seine Frau hatte sich auch schon mehr oder weniger von ihm abgewandt. Und Gott sah er als den Schuldigen all seiner ganzen Situation. Und da sitzt dieser Hiob völlig alleine und sieht im Endeffekt nur sein Elend. Und er sieht seine ganze Einsamkeit, seine ganze Verzweiflung. Und er erwartet sehnsüchtig den Tod. Es wäre für ihn nichts Überraschendes, wenn er kommen würde. Denn er sagt, meine Tage sind vorüber. All das, was ich geplant habe, all das, worauf ich mich gefreut habe, das ist in einem Nu verschwunden. Irreparabel verschwunden. Er sagt in Vers 11, meine Pläne sind zerrissen. Kannst du nicht mehr wieder in Ordnung bringen. Das Eigentum meines Herzens. Siehst du das, was in seinem Herzen gewesen ist? Sein ganzer Besitz, seine Gedanken, sein Besitz, es war alles zerrissen. Es war unwiederbringbar zerstört. Das ist die Situation von Hiob. Wie schnell hadern wir mit Gott? In so Zeiten wie jetzt, sagen wir so Corona, wo durch irgendeine Kleinigkeit deine ganzen Pläne für die nächste Woche in einem Rutsch zerstört sein können. Du musst nur Kontakt zu haben mit einem, der infiziert war, größere 14 Tage Quarantäne. All deine Pläne zerstört in einem Nu. Hat man jetzt vielleicht erlebt, wie Pläne, die man sich vorgenommen hatte, was man sich alles vorgenommen hatte, wie das in einem Rutsch, in einer Sekunde zerrissen worden ist. Wie gehen wir damit um? Suchen wir ganz schnell einen Ausweg? Versuchen irgendwie den Weg des kleinsten Widerstandes zu gehen? Oder gehen wir erstmal in die Stille, denken darüber nach, warum haben wir jetzt eine solche Situation? Warum hat Gott mich jetzt vielleicht 14 Tage in die Quarantäne versetzt? Was hat Gott mir persönlich damit zu sagen? Oder sind wir direkt verzweifelt, mutlos, sauer, geben Gott die Schuld und was weiß ich alles? Jetzt kann man wirklich zeigen, ja, ob man ein Zeugnis ist in dieser Welt. Jetzt kann man wirklich zeigen, ob man seinen Weg geht, um Gott zu gefallen, aber auch um den Menschen zu gefallen. So ist das. Ich glaube, im 2. Korintherbrief ist eine ganz interessante Stelle, wo der Apostel Paulus den Titus aussendet, der eine Gabe überreichen soll. Und der auch ein sehr gutes Zeugnis hat, Kapitel 8 ist das so. Und da passiert was ganz Interessantes. Er hätte diesen Titus mit dem Überbringen des Geldes und mit dem Brief an die Korinther, er ist ja der Überbringer des Briefes, den hätte er alleine losschicken können. So ein treuer Mann war das gewesen und das wäre in den Augen Gottes wohl annehmlich gewesen. Ja, was macht der Apostel Paulus jetzt? Er stellt ihm in den Versen 18 bis 22, stellt er ihm zwei Brüder zur Seite. Und zwar einen Bruder, den die Versammlungen auserwählt hat. Das ist der Bruder, der das Kennzeichen bekommt, dass dessen Lob im Evangelium ist. Das ist Bruder Nummer eins. Und dann stellt er ihm noch einen zweiten Bruder zur Seite. Und das ist in Vers 22. Wir haben aber unseren Bruder mit ihnen gesandt. Müssen also drei sein. Es ist zuerst der Bruder des Lobes, der geht mit Titus. Das sind jetzt sie, das sind zwei. Und deswegen sagt er in Vers 22, wir haben noch einen Bruder ausgeguckt und den senden wir mit ihnen. Also mit Titus und dem Bruder des Lobes. Sie waren insgesamt also zu dritt. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Zwei Zeugen hätten gereicht auf der Grundlage des Alten Testamentes. Aber er macht es trotzdem. Warum? Vers 21. Denn wir sind auf das bedacht, es kommt die erste Blickrichtung, was ehrbar ist, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Weißt du, wenn das so ein, also ich sag mal so ein Lebensprinzip wäre, dass wir das tun, was ehrbar ist vor dem Herrn, und was ehrbar ist vor den Menschen, dann hätten wir viel weniger Streitigkeiten. Dann wird sich niemand streiten wegen so einer dämlichen Maske. Dann würde die jeder tragen, weil das ehrbar ist vor den Menschen. Und natürlich auch, weil Gott es sagt, dass wir es tun sollen. Das ist ein Gesetz im Augenblick. Dann gäbe es deswegen keinen Streit. Dann hätten wir nicht irgendwelche Homepages, wo man schlecht über andere Brüder sprechen würde. All die Sachen hätten wir nicht. Wenn man das praktizieren würde, was ehrbar ist vor Gott und was ehrbar ist vor den Menschen. Wie wenig praktizieren wir das oft? Und wie viel Streit haben wir deswegen? Dieser Hiob, der war völlig verzweifelt. Weil er, ich sag mal, diese Dinge in seinem Leben, er erfuhr das nicht so richtig, weder durch seine Freunde noch durch seine eigenen Argumente, die er anführte. Und er sitzt dort und ist völlig verzweifelt und weiß nicht aus und nicht ein. Wo sind wir in Kapitel 17? Er sagt, alle meine Pläne sind zerrissen. Nichts mehr habe ich, worauf ich mich stützen kann, worauf ich mich freute. Und er sehnt sich nach dem Tod. Ja, meine Hoffnung in Vers 15, wer wird sie schauen? Sie fährt hinab zu den Riegeln des Scheols, wenn wir miteinander im Staub Ruhe haben. Und dann kommt Bildad. Und Bildad, der bringt auch nichts Neues. Der fängt sogar genauso an wie bei seiner ersten Rede in Kapitel 8. Ja, wenn man sich das anguckt in Vers 2, da sagt er, bis wann willst du solche Dinge reden? Kapitel 18, Vers 2, bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen? Er sagt vom Prinzip her genau das Gleiche. Aber ihr merkt vielleicht, er wird schärfer. Noch einmal Kapitel 8, Vers 2. Bis wann willst du solche Dinge reden? Kapitel 18, Vers 2. Bis wann wollt ihr auf Worte Jagd machen? Hört man den Unterschied? Diese Anrede in der Mehrzahlsform? Das ist schon eine scharfe Anrede. Ich kann zu jemandem sagen, du. Ich kann auch zu jemandem sagen, ihr. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Und ich kann von Worten sprechen, die man redet. Oder ich kann von Worten reden, womit man auf andere Jagd macht. Das ist das, was ich eben sagte. Gibt's mal. Geh mal ins Internet. Guck dir das mal an. Wie viel Jagd da buchstäblich mit Worten auf andere Christen gemacht wird. Entsetzlich. Bildad sagt das hier. In einer gewissen Weise hat er recht, Hiob hat das tatsächlich auch gemacht. Auch wenn die Redeform hier nicht gut ist, diese Pluralform ist nicht gut. Vers 3, warum werden wir für Vieh gehalten? Hiob, warum hältst du uns für Vieh und sind dumm in euren Augen? Er meint natürlich in deinen Augen, Hiob. Das ist eine knallharte Rede, die dieser Bildad, der Schuchite hier führt. Du, der sich selbst zerfleischt in seinem Zorn, soll um deinetwillen die Erde verlassen werden? Und dann ab Vers 5 wird uns sozusagen das Ende des Gottlosen gezeigt. Und das ist tatsächlich so, wie das hier steht. Doch das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Der spricht hier schon wichtige Wahrheiten aus. Wenn jemand hier sein sollte oder zuhört, der keine lebendige Beziehung zu Gott hat, dann achte hier auf das Wort, das hier steht. Das wird nämlich dann dein Ende sein. Doch das Licht der Gottlosen. Doch das Licht der Menschen ohne Gott wird erlöschen. Für immer. Für ewig. Wenn du nicht eine Entscheidung für Gott triffst. Noch einmal, was sie an sich sagen, ist nicht verkehrt. Aber der Ton ist verkehrt. Manchmal ist der Ton das Entscheidende. Und die Anwendung ist verkehrt, dass sie es auf Hiob anwenden. Das Licht wird finster in seinem Zelt und seine Lampe erlischt über ihm. Die Schritte seiner Kraft werden eingeengt werden und sein Plan wird ihn stürzen. Er ist selbst schuld im Endeffekt an seiner Situation. Das ist das, was Bildad ihm hier entgegenwirft. Er wirft ihm noch weitere Dinge entgegen und spricht am Ende in Vers 14 von dem König der Schrecken. Und das stimmt natürlich auch, dass die ungläubigen Menschen dorthin getrieben werden zu dem König der Schrecken, der nichts anderes ist hier als der Teufel, der die Macht über den Tod hat. Darum wird er hier der König des Schreckens bezeichnet, als der Teufel, der die Macht über den Tod hat. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass der Herr nicht nur die Frage der Sünde geklärt hat. Er hat auch nicht nur den Tod besiegt. Er hat auch dem die Macht genommen, der die Macht über den Tod hat. Nämlich dem Teufel. Das ist ein vollkommenes Werk, das der Herr Jesus dort vollbracht hat. Unten werden seine Wurzeln in Vers 16 verdorren und oben werden seine Zweige verwelken. Sein Andenken verschwindet von der Erde. Und dann sagt er in Vers 21, ja, so sind die Wohnungen des Ungerechten und so ist die Stätte dessen, der Gott nicht kennt. Er wechselt hier in die Einzahl und er spielt ganz klar an auf Hiob. Und damit endet dieser Bildad seine zweite Rede. Ich habe jetzt nur wenige Auszüge aus Zeitgründen gebracht. Nur noch kurz zu der Antwort Hiobs, die vielleicht eine der herrlichsten Worte des ganzen Buches Hiob enthält. Hiob antwortet in seiner gewohnten Weise. Er klagt jetzt zuerst seine Freunde an in den ersten Versen. Man könnte im Endeffekt sagen, die Verse 1 bis 5 sind ein Tadel an seine Freunde. Er sagt, ihr habt mich 10-mal geschmäht. Es braucht keiner anfangen nachzuzählen. Das steht hier sicherlich nicht für die Zahn, sondern es steht hier für die Vollkommenheit oder Vollständigkeit in der Verantwortung des Menschen. Er sagt im Endeffekt, was eure Verantwortung anbetrifft, da habt ihr mich so sehr gequält und mich so sehr mit Worten drangsaliert. Das Maß ist mehr als voll. Und es ist unter anderem eure Verantwortung, die Worte, die ihr aussprecht. Ich glaube, das ist hier der Grund, warum er sagt schon 10-mal als die Zahl der Verantwortung des Menschen, ihr schämt euch nicht, mich so zu verletzen. Und habe ich auch wirklich geirrt, so bleibt doch mein Irrtum bei mir oder meine Verfehlung. Er sagt, ich habe keine Sünden begangen, weswegen Gott mich so hätte richten müssen. Aber in diesen ersten 5 Versen, da kritisiert, da tadelt er im Endeffekt seine Freunde. Dann die nächsten Verse von Vers 6, man kann sagen bis Vers 20. Da haben wir, dass er Gott wieder anklagt und er beschreibt seine Einsamkeit. Guck mal, Vers 6, da sagt er seinem Freund, so wisst denn, dass Gott mich in meinem Recht gebeugt und mich umstellt hat in seinem Netz. Vers 18, er hat meinen Weg verzäumt, dass ich nicht hinüberkam. Vers 10, er hat mich ringsrum niedergerissen, sodass ich vergehe, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Und seinen Zorn ließ er gegen mich entbrennen und achtete mich seinen Feinden gleich. Das ist dort immer Kapitel 13, Kapitel 16 und hier in Kapitel 19 spricht er davon, dass er anscheinend ein Feind Gottes ist oder dass Gott ihn als seinen Feind betrachtet. Ich will es mal so ausdrücken. Und dann beschreibt er in den folgenden Versen seine ganze Einsamkeit. Noch einmal, das sind wieder Verse, die auch der Jesus hätte sagen können. Vers 13, meine Brüder hat er von mir entfernt und meine Bekannten sind mir ganz entfremdet. Der Herr sagt sogar sowas Ähnliches. Aber ich würde nie sagen, dass das hier ein Vorbild auf den Herrn ist, weil das hier ein völlig anderer Beweggrund ist, ein völlig, völlig konträrer Herzenszustand, der hier zur Grundlage liegt. Hier ist nicht nur etwas Schwachheit da, hier ist wirklich auch in diesem Punkt ist da Sünde in dem Herzen von Hiob, dass er Gott auf die Anklagebank setzt. Und dann geht das bis Vers 20. Dann in Vers 21 wechselt er plötzlich den Ton und wird viel freundlicher zu seinen Freunden. Er spricht jetzt hier mehr oder weniger bittend. Erbarmt euch meiner. Erbarmt euch meiner, ihr meine Freunde. Wieder wird Gott angeklagt, denn die Hand Gottes hat mich angetastet. Es ist sogar wahr, aber aus einem völlig anderen Beweggrund, als Hiob das denkt. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und werdet meines Fleisches nicht satt? Siehst du, auf der anderen Seite setzt der Gott immer noch auf die Anklagebank. Auf der anderen Seite wird er freundlicher zu seinen Freunden, bezeichnet sie sogar hier als Freunde und sagt dann, Mensch, dass doch meine Worte aufgeschrieben würden, dass sie in ein Buch gezeichnet würden. Ja, diesen Wunsch hat Gott sogar erfüllt. Hat Gott erhört, oder? Das, was Hiob sich hier wünscht, hat Gott tatsächlich getan. Seine Worte sind aufgezeichnet worden. Aber nicht alle Worte, die er sprach, waren zu seiner Ehre. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Sondern einige seiner Worte waren auch zu seiner Unehre. Jedenfalls wurden sie aufgezeichnet, wurden niedergeschrieben in dieses Buch. Wir wissen nicht, wer dieses Buch geschrieben hat. Aber dann sehen wir, dass der Heilige Geist wieder in seinem Herzen wirkt. Und jetzt sehen wir plötzlich aus dem anklagenden Hiob, sehen wir plötzlich den glaubenden Hiob. Und was für einen tiefen Glauben muss dieser Mann gehabt haben. Auch wenn er kaum zum Vorschein kam in diesen letzten Kapiteln. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen, den ich selbst mir anschauen werde. Das erste ist, Hiob glaubt nicht nur, dass sein Erlöser lebt. Hiob hofft auch nicht, dass sein Erlöser lebt. Hiob weiß, dass sein Erlöser lebt. Das heißt, Hiob ist vollkommen sicher, dass sein Erlöser, und er muss das auf Gott beziehen, dass Gott lebt. Das heißt, das erste Große, was wir hier sehen, ist, dass Hiob tatsächlich etwas weiß, nämlich das, was Gott betrifft. Noch einmal, das ist viel mehr als eine Vermutung. Denn das ist ähnlich bei Abraham. Da heißt es im Hebräerbrief nicht, dass Abraham glaubte, dass Gott seinen Sohn aus den Toten aufzuerwecken vermag. Natürlich glaubte Abraham das. Natürlich glaubte Hiob, dass sein Erlöser lebt. Aber der Hebräerbrief sagt nicht, dass Abraham das glaubte. Der Hebräerbrief sagt, Abraham urteilte, dass Gott ihn aus den Toten aufzuerwecken vermag. Und urteilen heißt hier Glauben, gepaart sein mit dem Wissen, dass Gott seine Verheißungen in Erfüllung bringen wird. Und so ist das hier bei Hiob. Hiob weiß das. Das zweite ist, er hat eine persönliche Beziehung zu dieser Person. Er sagt hier nicht, ich weiß, dass ein Erlöser lebt. Er sagt auch nicht, ich weiß, dass der Erlöser lebt. Das wäre alles wahr. Wenn David gesagt hätte, der Herr ist der Hirte, das wäre doch völlig wahr. Wenn er sagen würde, der Herr ist ein Hirte, das wäre auch noch wahr, auch wenn es viel schwächer wäre. Aber David sagt, der Herr ist mein Hirte. Und genauso sagt Hiob hier, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich muss das nochmal sagen, es ist so wichtig, dass man eine lebendige Beziehung zu diesem Erlöser hat. Es reicht nicht, wenn du weißt, dass Jesus Christus ein Retter ist oder dass Jesus Christus der Retter ist. Das ist alles schön und gut und richtig und wahr, aber es hilft dir gar nichts. Du musst wissen, dass er dein Retter ist. Und ich muss wissen, dass er mein Retter ist. Und so spricht Hiob hier diese großartigen Worte aus und betont seine persönliche Beziehung zu ihm. Und er nennt ihn seinen Erlöser. Beim Buch Hiob wird uns klar beschrieben, die Zeit reicht nicht, was die Aufgabe des Erlösers ist. Aber der Herr, der hat uns erlöst, der hat einen Kaufpreis für uns bezahlt. Der Herr, der hat uns sozusagen freigekauft von unserer ganzen Sündenschuld. Und Hiob sagt, ich weiß, dass dieser mein Erlöser ist, dass ich so einen Erlöser habe. Er fordert jetzt im Endeffekt zwischen den Zeilen, dass er jetzt aktiv wird für ihn und ihn als Gott gegen Gott vertritt. Wir werden später sehen, so Gott will, in den nächsten Reden, was das alles noch nach sich zieht. Aber hier spricht er das aus. Ich weiß, dass mein Erlöser, und ich weiß, dass er lebt. Ist das nicht ein herrlicher Ausdruck? Ich glaube, in Offenbarung finden wir das auch, dass wir es mit einem lebenden Gott zu tun haben. Meine Offenbarung 1, in der Mitte, da heißt es selbst, da sagt der Herr, Vers 18, Vers 17, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige, und ich war tot oder ich wurde tot. Und siehe, ich bin lebend von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben es mit einem lebenden Gott zu tun. Wir haben es mit einem lebenden Erlöser zu tun. Später schreibt Johannes von dem Lamm stehend wie geschlachtet. So ein Lamm hat noch kein Mensch jemals auf dieser Erde gesehen und wird es nie mehr sehen. Dass ein Lamm wie geschlachtet, das eigentlich tot ist, dass es gleichzeitig steht, weil es doch lebt. Weil es von dem Herrn spricht, der in den Tod gegangen ist, aber nicht im Tod geblieben ist. Er weiß, dass dieser Erlöser ein Erlöser ist, der lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Was für ein gewaltiges Wort. Gut, den Himmel sieht er hier nicht. Das kannte Hiob alles nicht. Davon, dass Gott der Vater im Himmel ist, wie das im Neuen Testament offenbart worden ist. Dass die Gläubigen auch eine himmlische Zukunft haben, all das wusste er nicht. Hier sowieso nicht zur Zeit des Alten Testamentes und eigentlich da sogar noch viel, viel früher. Ist ja vielleicht das erste Buch, das überhaupt geschrieben worden ist vom Alten Testament. Von dem Himmel, da wusste Hiob in dem Sinne gar nichts. Aber er wusste, woher auch immer, durch den Geist Gottes, dass er als der Letzte auf der Erde stehen wird. Weil wenn das Urteil über den Menschen vollzogen ist, wenn das Urteil über den Teufel vollzogen ist, wenn dem Tod seine Macht genommen ist, dann wird er noch einmal als der Letzte hier auf dieser Erde stehen. Und dann wird er am Ende die Erde zusammenfalten wie ein Gewand. Und dann wird er alles neu machen. Auch davon weiß Hiob sicherlich nichts. Aber er macht diese prophetische, gewaltige Schau und sagt dir, dieser Erlöser, der wird einmal als Letzter hier auf dieser Erde stehen. Wenn alle Ziele erreicht worden sind und die Feinde vernichtet sind, dann wird er hier auf dieser Erde stehen als der Sieger. Als derjenige, dem alle Macht und Herrlichkeit gebührt. Das ist etwas, was Hiob hier sieht. Aber dann sieht er noch viel mehr. Dann sieht er noch etwas Gewaltiges zum Schluss. Dann sieht er die Auferstehung. Dann sieht er sich selbst. Und ist nach meiner Haut dies da zerstört? Petrus sagt auch, dass er seine Hütte, glaube ich, abgelegt hat, so ähnlich im zweiten Petrusbrief. Das heißt, wenn er sterben wird, heimgehen wird, dann werde ich trotzdem aus meinem Fleisch Gott anschauen. Dann ist Hiob davon überzeugt, dass es eine Auferstehung geben wird. Was hat der Mann für einen Glauben? Und hier schimmert ein klein wenig seines Glaubens durch die Umstände hervor. Sicherlich, weil der Heilige Geist an seinem Herzen wirkt. Weil er vielleicht die Umstände sogar benutzt, um an seinem Herzen zu wirken. Und da wird aus diesem Hiob plötzlich, der so geprüft ist und der so eine schreckliche Sicht über Gott hat und sie auch immer noch hat, aber zwischendurch doch jemand, wo der Glaube wenigstens kurzfristig hervorstrahlt und uns zeigt, was in seinem Herzen ist, dann werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Diesen Gott, den er so oft auf die Anklagebank gesetzt hat. Der gleiche Gott, den er so fordert als sein Rechtsanwalt, der ihn vertritt. Und dann sagt er, und damit will ich schließen. Das finde ich so gewaltig in Vers 27, dass dieser Gott kein fremder Gott für ihn ist. Wir sehen das ja in einem Lied, da kommt uns kein fremder, Gott entgegen. Und das ist das, was hier steht. Den ich selbst mir anschauen werde, den ich, wie die Fußnote sagt, für mich zu meinen Gunsten anschauen werde und den meine Augen sehen werden und kein anderer. Da kommt mir ein Gott entgegen, den ich kenne. Da kommt mir nicht irgendein fremder Gott entgegen. Das ist hier die gewaltige Aussage, die Hiob tätigt. Ich sage nicht, dass er jetzt eine völlige Kehrtwende getroffen hat. Überhaupt nicht. Er wird wieder attackiert werden in Vers 20, Kapitel 20. Er wird in Kapitel 21 wieder antworten und wird Gott wieder auf die Anklagebank setzen. Aber wir merken, dass hier jetzt von Kapitel zu Kapitel der Heilige Geist mehr in ihm wirkt. Bis am Ende er so viel versteht, dass er Buße tut und dass er in Staub und Asche bereut. Aber bis dahin wird es noch einige Zeit dauern. Es wird erst noch eine dritte Rederunde danach geben. Aber hier kriegen wir einen kleinen Lichtblick und das sind vielleicht die gewaltigsten, die herrlichsten Verse, die wir überhaupt in diesem Buch Hiob finden. Dass Hiob hier diesen gewaltigen Ausdruck kundtut. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er auf der Erde stehen und ist nach meiner Haut dies da zerstört, so werde ich aus meinem Fleisch Gott anschauen. Lass mal einiges weg und kein anderer. Es ist der Gott, den er kennt und er glaubt an die Auferstehung. Genauso wie ein Abraham es tat, obwohl sie nichts vom Neuen Testament wussten und noch keine einzige Auferstehung aus den Toten bis dahin stattgefunden hat. Auch zur Zeit Abrahams noch nicht. Wir haben Beispiele dafür, Elia, Elisa, auch im Neuen Testament, die so etwas erlebt haben. Aber das war erst viel, viel später. Sie waren hier überzeugt von Dingen, die bis dahin noch nie stattgefunden hatten. Das war ihr Glaube, der Glaube eines Hiobs, der Glaube eines Abrahams. Ein Hiob, der davon überzeugt war, dass sein Erlöser lebt.